Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Gaben für Jesus. Warum geben wir Gaben? Welche Motivation steckt dahinter? Wie können wir lernen, fröhlich zu geben? Das wird das Thema heute sein und wir wünschen Ihnen gute Gedanken.
Liebe Zuseher und liebe Zuhörer, ich freue mich, dass wir heute über das Thema Gaben nachdenken können. Da werden wir sicher ein sehr interessantes Gespräch haben mit meinen Gesprächspartnern hier. Das sind Lena Engel, Heinz Scheidinger, Martin Pröbstle und Carsten Reinhold. Ich bin Luise Schneeweiß und wir wollen unser Gespräch auch mit einem Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, du bist der Geber aller Gaben. Du hast uns auch dein Wort geschenkt, dass wir uns darin vertiefen können und ganz viele Entdeckungen und Beobachtungen machen können. Öffne uns jetzt die Augen auch für das, was da drin steht, und lass es für jeden ein Gewinn sein. Wir danken dir für deinen Geist. Amen.
Amen.
In dieser Vorlage zu diesem Gespräch war ein Satz drin, über den ich gestolpert bin. Da stand, Jesus hat mehr Zeit damit verbracht, über Geld und Reichtum zu sprechen, als über jedes andere Thema. Ich habe das jetzt nicht überprüfen können, aber auf jeden Fall hat er sehr viel über dieses Thema gesprochen. Wie ordnet ihr das ein? Warum führt er das oder worauf führt er das zurück? Denn es ist ja ein recht profanes Thema, über Geld zu sprechen.
Ehrlich glaube ich das nicht. Ich habe echt einen Stress jetzt mit dieser Feststellung. Aber es kann durchaus so sein. Ich habe es auch nicht überprüft, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Obwohl es ein wichtiges Thema ist. Es ist ein wichtiges Thema. Es ist gut, dass man darüber redet. Aber diese Feststellung ist schon etwas radikal. Das werde ich mir überlegen. Ich werde es mir anschauen.
Zähl mal nach, ja. Die Begebenheiten.
Wir können ja sagen, er hat oft drüber geredet. Und sicherlich schon deswegen, weil er nah am Menschen dran war. Und für den Menschen ist es einfach ein ganz wichtiges Thema. Er muss ja irgendwie überleben.
Ja. Er sagt ja auch, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und wenn man ist halt einfach viel damit beschäftigt im Leben, Geld zu erwirtschaften, damit man leben kann. Und von daher macht man sich auch viele Gedanken darum.
Hat Jesus die Menschen dort abgeholt?
Ich habe schon auch diese großen Diskrepanzen zwischen den sehr Reichen und dem im Volk, die ums tägliche Überleben irgendwie Sorgen machen mussten.
Also ich ermutige jetzt alle, zu Hause mal nachzuzählen, die Geschichten und Begebenheiten und Gleichnisse Jesu, ob ihr auch zu dieser Schlussfolgerung kommt, dass er mehr über dieses Thema geredet hat als über alle anderen. Ja, auf jeden Fall kennen wir diese Sätze aus der Bergpredigt, die wir jetzt mal lesen werden in Matthäus Kapitel 6. Da geht es um das Sorgen. Matthäus Kapitel 6, Verse 31 bis 33. Wer könnte das mal lesen? Carsten, kannst du da mal vielleicht anfangen? Matthäus 6, 31 bis 33.
Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach all dem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen.
Passend dazu wollen wir auch noch was aus dem Alten Testament lesen, aus 5. Mose Kapitel 28. Das ist ein sehr wichtiges Kapitel im 5. Mose, weil das Segen und Fluch enthält für das Volk Israel. Und wenn wir jetzt Verse 1 bis 6 dort mal lesen könnten. 5. Mose 28, Verse 1 bis 6.
Und wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten machen über alle Völker auf Erden. Und werden über dich kommen alle diese Segen, werden dich treffen, darum, dass du der Stimme des Herrn, deines Gottes, bist gehorsam gewesen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet auf dem Acker, gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, die Früchte deiner Rinder und die Früchte deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein, wenn du eingehst. Gesegnet, wenn du ausgehst.
Mhm. Und vielleicht, Martin, kannst du noch Verse 11 bis 14 von der gleichen Stelle lesen?
Und der Herr wird machen, dass du Überfluss an Gutem haben wirst, an Frucht deines Leibes, an Jungstieren deines Viehs, an Ertrag deines Ackers in dem Lande, das der Herr deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Und der Herr wird dir seinen guten Schatz auftun, den Himmel, dass er deinem Land Regen gebe zur rechten Zeit und dass er segne alle Werke deiner Hände. Und du wirst vielen Völkern leihen, aber von niemandem borgen. Und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken, weil du gehorsam bist, den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete zu halten und zu tun, und nicht abweichst von all den Worten, die ich heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, und nicht anderen Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen.
Dankeschön. Ja, diese Texte, die wir jetzt gelesen haben, die suggerieren ja so ein bisschen einen Zusammenhang zwischen Gehorsam und Wohlstand, auch materiellen Wohlstand. Wie ordnet ihr das ein? Wie geht ihr mit diesen Texten um? Ist ja ein bisschen ein schwieriges Thema auch, oder nicht?
Also ich kann mich noch gut erinnern, ich war einmal in den USA, an der Westküste, in einer sehr großen Kirche, in der ein sehr bekannter Fernsehprediger spricht. Und der verkündigt dieses Evangelium. Ja, da kommen dann die Reichen hin. Und es ist schon sehr attraktiv erstmal. Ja, wenn du mit Gott lebst, dann wirst du reich sein, dann wirst du erfolgreich sein. Paradoxerweise, ich bin ein bisschen drüber gestolpert, dass gerade im Eingangsbereich oder im Foyer war eine Skulptur, die diese arme Witwe abgebildet hat, die da ihre zwei Schärflein in den Opferkasten legt. Ich dachte, spannend, ja. Eigentlich dieses Wohlstandsevangelium, aber hier ist eine arme Person, die, ja, wenn man die Geschichte liest, von Jesus ja sehr, sehr gelobt wird auch für ihre Opferbereitschaft und trotzdem sehr, sehr arm gewesen ist, ja, die da einfach steht. Also von dem her gibt's da schon so eine gewisse Spannung, würde ich sagen. Da würden wir es uns zu leicht machen, wenn es immer so wäre.
Irgendwie lebt man aber schon nach dem Prinzip, oder, Carsten? Ich folge Gott nach und erwarte dann eigentlich ein bisschen von Gott auch, dass es mir gut geht dabei. Denn wenn es einem nicht gut geht, dann stellt man sich ja zunächst auch einmal irgendwann die Frage, ja, an was liegt das jetzt eigentlich? Bin ich da irgendwie nicht in Ordnung gewesen mit Gott? Oder warum kommt das jetzt auf mich? Ja?
Also, aber definierst du gut gehen finanziell, allein finanziell?
Kann auch gesundheitlich sein und anders.
In vieler Hinsicht, ja.
Mhm. Ich kenne viele Leute, einschließlich mich, die dann denken, na, wenn man Gott treu ist, dann müsste man doch auch einen Segen spüren. Und leider tut man den Segen sehr gerne verknüpfen mit den guten Dingen des Lebens.
Interessant ist, wenn man vielleicht 5. Mose 15 noch dazu denkt, wo Gott sagt, es wird alle Zeit Arme unter euch geben. Das waren auch Angehörige des Volkes Israel, die auch in diese Segensverheißung mit eingenommen waren und trotzdem offensichtlich das nicht so auszulegen ist, dass jeder Einzelne in jeder Phase seines Lebens immer persönlichen Wohlstand erfahren hat. Ne?
Die Frage ist, ob es hier wirklich um Wohlstand geht oder einfach um die Zusicherung, dass du ein gutes Leben hast und dass für deine Bedürfnisse gesorgt werden wird. Ich könnte natürlich verstehen, wenn man sagt, okay, das heißt, du hast immer größere Herden. Am Ende wird man sich fragen, wozu? Nicht? Auf der anderen Seite kann man es aber auch lesen als eine Zusicherung. Nicht? Gott wird dir immer so viel geben, dass du schön, gut, angenehm leben, existieren kannst. Also ich weiß nicht, ob man es in Richtung Reichtum deuten soll, aber auf jeden Fall in Richtung gutes Auskommen. Der Segen auf dem ganzen Volk. Alle leben in Zufriedenheit, es geht ihnen gut, so in diesem Sinn.
Das ist hier zumindest die Verheißung, aber die Spannung bleibt trotzdem ein bisschen bestehen. Es ist aber heute nicht ganz unser Thema, sondern es geht ja auch um Gaben. Wo seht ihr da die Verbindung zwischen diesem Text und dem Geben von Gaben?
Ja, du hast gerade gesagt, ihr habt Arme unter euch. Nicht? Das heißt, wenn es mir gut geht, dann ist das ein Appell, der durch meine Situation schon entsteht, dass ich dort helfe, wo es Leuten nicht so gut geht. Mhm. Und helfen bedeutet halt dann von dem, was man hat, abzugeben.
Vielleicht also, muss man Gutes bekommt von Gott, soll man ja auch weitergeben. Ja. Also, wenn ich das jetzt sehe, dass hier ein ganzes Volk in 5. Mose 28 angesprochen wird, du ist ja auch hier dieses Volk auch, dann soll das Volk eben ausgleichend wirken, dass jeder in diesem Volk auch gut leben kann, so wie du das sagst, Heinz. Ne?
Dass ich das dann verwirklichen kann, tragen sie alle irgendwo mit dazu bei, um es auch untereinander zu verteilen. Ne? Wir lesen Psalm 116, Verse 12 bis 14. Psalm 116, Verse 12 bis 14.
Wie soll ich dem Herrn vergelten alle seine Wohltaten an mir? Den Heilsbecher will ich erheben und den Namen des Herrn anrufen. Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk.
Hier geht es ums Vergelten. In Österreich hört man oft einen Vergeltsgott, ja, wenn man irgendetwas getan hat. Aber hier will der Mensch Gott etwas vergelten. Inwiefern können wir Gott seine Wohltaten vergelten? Und sind Gaben vielleicht ein Weg, wie wir das tun?
Ja, da geht es um Dank, oder? Können wir uns da einigen, dass das Dank ist, nicht? Es geht darum, dass wir Gott danken. Und an anderer Stelle heißt es ja auch, dass wir Dank opfern. Nicht? Das ist eine interessante Formulierung. Wir opfern Dank, halten unsere Gelübde, also sagen wir so, wir haben gute Vorsätze, die setzen wir auch um, zu denen stehen wir. Und weil Gott uns eben so segnet, dass wir dafür dankbar sein können, strahlt das auch über auf andere Menschen.
Und ein Weg, Dankbarkeit halt praktisch zu zeigen, sind schon auch Gaben.
Ja. Mhm.
Also ein Vergelten, zumindest in dem Sinne der Dankbarkeit. Ja? Mhm.
Wir können Gott nie in angemessener Weise das zurückgeben, was er uns gegeben hat. Das muss uns völlig klar sein. Aber dennoch macht es ja was mit uns. Wir erinnern uns daran, dass er der Geber ist. Mhm. Dieser reiche Kornbauer im Gleichnis, der hat es eben nicht gemacht. Der hat auch Segen von Gott bekommen letztendlich, aber er war sich dessen nicht bewusst. Er hat sich selbst zugeschrieben. Dumm, ja, denn er hat es wirklich nur Gott verdankt. Wenn er sich dessen erinnert hätte, dann hätte die Geschichte auch gut ausgehen können.
David hat es ja auch mal ausgedrückt, wo viele Gaben gegeben wurden, dass er sagt, von dir ist alles gekommen, wir haben dir nur das zurückgegeben, was du uns gegeben hast. Ja? Oder Jesus sagt, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Ja, das sind so Orte, wo das auch ausgedrückt wird, ja, dass wir eigentlich nur geben können, was wir auch empfangen haben. Ja, wir haben ja schon mal auch nachgedacht über die Zehnten, die wir geben und über die Prinzipien, die dahinter stehen. Aber wenn ihr jetzt vergleicht Gaben und Zehnten, heute ist unser Thema ja Gaben und nicht die Zehnten, wo seht ihr da die wichtigsten Unterschiede bei diesen beiden Einrichtungen?
Der Zehnten ist fest vorgeschrieben. Also es ist der zehnte Teil von dem, was ich einnehme.
Definiert, nicht? Zehnte ist definiert.
Der ist einfach definiert, ja. Und Gaben, man kann alles geben, man kann einen Teil geben.
Das macht Gaben auch so spannend, ja? Weil da so viel Raum ist vielleicht für Individualität und Entscheidungen.
Es schaut so aus, als ob der Zehnte nicht verhandelbar ist, auch in seiner Höhe nicht. Der Zehnte ist nicht verhandelbar, die Gaben schon. Also Gaben gemäß dem Segen, das heißt, der mehr hat, kann mehr geben. Und der weniger hat, muss sich kein Gewissen daraus machen, wenn er weniger gibt.
Aber dennoch sind Gaben nicht optional. Das Spannende ist ja in diesem Text in Malachi 3, den wir immer wieder für den Zehnten anführen, wo Gott sagt, ihr betrügt mich. Ja, aber sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Opfergabe. Er führt beides an. Also das heißt, die Höhe ist zwar verhandelbar, unterschiedlich, aber dass Gaben gegeben werden, das gehört zum Christsein dazu.
Ganz wichtig, da wollen wir jetzt vielleicht auch noch Text dazu lesen, einen wichtigen aus 2. Korinther Kapitel 9, Verse 6 und 7. 2. Korinther 9, Verse 6 und 7. 2. Korinther 9, Verse 6 und 7. Carsten, kannst du vielleicht wieder lesen?
Ich meine aber dies: Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.
Es war noch ein zweiter Text angegeben, den müssen wir jetzt nicht aufschlagen. Ich lese einfach nur, da steht drin, ein jeder mit dem, was er zu geben vermag, nach dem Segen, den dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Das ist 5. Mose 16, Vers 17. Jetzt haben wir im Korinther gelesen, ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Aber wie funktioniert das jetzt genau? Wie viel soll ich mir denn im Herzen vornehmen? Wie geht es für euch? Oder wonach kann sich das entscheiden, wie viel ich geben möchte?
Wir haben vorhin schon über Dankbarkeit geredet, aus Dankbarkeit zu geben. Und wir handeln, machen es zum Beispiel so, wenn etwas Großes passiert oder geschafft ist, dann geben wir ein spezielles Dankopfer dafür, ja.
Das hängt auch ein Stück vielleicht von der Not ab, die man sieht. Wir haben vorher von den Armen gesprochen. Das können ganz unterschiedliche Arme sein oder Nöte, die es da gibt. Wenn du etwas siehst, dann hilf. Also für mich ist das Gabengeben oder Zehntengeben auch irgendwie nicht optional, weil es denn das Wesen Gottes widerspiegelt. Gott hat alles gehabt und er gibt freiwillig alles. Und er möchte, dass wir irgendwie sein Abbild auch widerspiegeln können. Und deswegen, was wir bekommen, sollten wir eigentlich in reichem Maße weitergeben.
Und du sagst, wenn du jetzt eine konkrete Notsituation siehst, dann motiviert das vielleicht auch dazu, dann mehr zu geben, so viel wie auch Bedarf ist für ein bestimmtes Projekt oder so. Ja, noch Gedanken dazu? Woran macht ihr das fest, wenn ihr jetzt so entscheiden wollt, wie viel will ich da jetzt spenden, wie viel will ich da geben?
Ja, ich mache es nur fest an dem, was gebraucht wird und an dem, was ich leisten kann. Man hat ja seine eigenen Umstände auch, mit denen man zurechtkommen muss. Und man sieht die Not. Und nach dem tariert man das dann aus.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Prinzip, weil wenn man jetzt sich blank spendet und dann wieder abhängig ist von anderen, dann ist ja auch niemand am Ende geholfen. Also man muss auch mit dem Verstand Gaben geben, ja.
Ich habe es manchmal so gemacht, wenn ich eine größere Ausgabe für mich selbst hatte, sei es jetzt Möbel beim Umzug oder ein Fahrrad oder so, dass ich dann danach eine Spende gemacht habe, die höher hatte oder vielleicht sogar mehr, um irgendwo auch auszudrücken, wie die Prioritäten da sind. Und das war dann für mich so ein Anhaltspunkt. Es ist mal wieder Zeit, was zu geben oder so, ja. Aber es ist vielleicht interessant, sich mal zu überlegen, woran kann ich das festmachen oder ja, wie kommt man eigentlich auch zu der Entscheidung? Oder ist es einfach nur am Sabbat, dass man noch schnell in der Tasche kramt, welche Münzen noch übrig sind? So, ja? Und vielleicht das gar nicht so bewusst und geplant tut, wie es manchmal auch gut wäre. Ja. Also ein jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Seht ihr noch andere Prinzipien aus diesem Text im 2. Korinther? Nehmt ihr da sonst noch etwas raus?
Es sollte einem hinterher nicht gereuen, dass man es gegeben hat.
Ich kann auch jemand anderem nicht befehlen, wie viel er geben soll. Nicht aus Zwang oder Unwillen. Es muss wirklich freiwillig festgelegt sein von der individuellen Person.
Also mir gefällt es hier, dass es heißt, einen fröhlichen Geber. Weil man kann jetzt da sagen, was man möchte, aber fröhlich geben, das ist eine schöne Sache, wenn man beim Gabengeben auch eine Freude hat.
Ja, wir wollen noch über einen anderen Aspekt nachdenken und können mal aufschlagen Psalm 96, Verse 8 und 9. Steht an mehreren Stellen der Bibel. Ich habe jetzt mal diesen Text ausgewählt. Psalm 96, Vers 8 und 9. Psalm 96, 8 und 9.
Bringt her dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck. Es fürchte ihn alle Welt.
Hier werden zum Herrn in seine Vorhöfe Geschenke gebracht. Und vorhin waren wir schon mal kurz in 5. Mose 16, da dreimal im Jahr soll da das ganze Volk Israel vor dem Herrn erscheinen, zu den Festen. Passafest, Wochenfest, Laubhüttenfest. Und dann steht dazu noch, man soll aber nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Ja, es war also ein fester Teil der Anbetungserfahrung in Israel, auch Gaben zu geben. Wir haben da ja auch die Tradition, dass wir das im Rahmen des Gottesdienstes machen. Warum ist das im Gottesdienst eingebunden und man nicht jetzt irgendwie separat organisiert? Das könnte man doch machen, dass man sich auf andere Weise zusammenschließt und Gaben gibt. Es würde ja trotzdem etwas gegeben werden, oder? Wo seht ihr das, diesen Platz des Ganzen im Gottesdienst?
Naja, viele von uns überweisen ja auch Beträge, nicht? Also da gibt es die einen oder anderen Projekte, manche sind Daueraufträge, also alles im Dienst der Gemeinde und für irgendwas. Aber es würde dann im Gottesdienst fehlen, nicht? Also wir könnten sagen, heute in der heutigen Welt, nicht? Das kann man ja alles online regeln und so weiter. Und dann brauchen wir uns in der Gemeinde sozusagen nicht mit Geld zu beschäftigen. Ich glaube aber, dann würde uns was fehlen. Nämlich dieser Akt der Gabeneinsammlung, der ja auch ein Akt der Zehnteneinsammlung ist, das wird ja beides gemeinsam gegeben, dieser Akt der Gabeneinsammlung hat schon etwas damit zu tun, dass man eben auch ausdrückt, dass Gott mit uns ist und dass wir jetzt auch in dem, was wir haben, ihn um seinen Segen bitten. Das heißt, wenn ich Gaben gebe, ist das eigentlich auch in meinem Denken so eine Bitte um den Segen Gottes. Er hat mich gesegnet, darum kann ich Gaben geben. Und wenn ich sie dann gebe, ist das etwas, was etwas zwischen ihm und mir auch bleibt. Es ist eine Sache zwischen ihm und mir, auch wenn ich jetzt spende für irgendwas. Eine Sache zwischen ihm und mir.
Also irgendwo auch eine geistliche Erfahrung, die dann im Gottesdienst gut reinpasst auch.
Ja, sie passt nicht nur rein, sie ist Gottesdienst. Also ich glaube, diese Komponente, die müssen wir uns erhalten, dass wir auch Gaben geben. Wir denken jetzt an Geld natürlich, aber es gibt ja auch noch viele andere Sachen. Manche Leute haben mehr davon, wenn man Zeit gibt diesen Leuten. Das ist eine Currency, ein Wert, der eher wenig geteilt wird. Aber wenn wir Gaben geben im Gottesdienst, ist das Teil eines Gottesdienstes. Das ist Gottesdienst. Weitergeben eben, diese Haltung Gottes zu haben. Ich gebe, was ich bekomme, einfach in verschiedener Art und Weise weiter, unter anderem auch in finanziellen Mitteln.
In der Bibel wurde hier noch was anderes angesprochen. Wir haben schon mal drüber gelesen vorhin im Psalm 116. Ich wollte es noch mal wiederholen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk. Welche Rolle spielten Gelübde zur Zeit der Bibel? Wo fallen euch Gelübde ein, die in der Bibel berichtet werden? Warum hat man damals Gelübde getan?
Ja, Paulus, nicht? Hat nicht Paulus ein Gelübde getan, das er dann auflöst durch dieses Opfer, das ihn dann
in Schwierigkeiten bringt.
Den Verrätern sozusagen direkt unter die Augen bringt. Das wäre so eine Sache, nicht? Ein Gelübde. Es gibt ja auch Gelübde, die vielleicht nicht ganz so klug sind, wie wenn ich jetzt an Jephtha denke, nicht? Aus dem Richterbuch. Aber ein Gelübde hat es an sich, dass es gehalten werden soll. Also die Bibeltexte gibt es mehrmals, wo es heißt eben, dass man dem Herrn das, was er ihm versprochen hat, halten soll. Lieber nichts versprechen, als das Versprochene nicht halten.
Oft geht es doch um eine existenzielle Erfahrung. Ich denke an Hannah, die jahrelang gebetet hat, dass sie einen Sohn bekommt. Und dann eben auch versprochen hat, wenn sie einen Sohn bekommt, dass sie ihn eigentlich wieder abgibt, ja, was sich erstmal paradox anhört, dass sie ihn dann ans Heiligtum abgibt. Und sie hat das Gelübde auch gehalten, ja, und von dem her ist da, ich glaube, zu biblischen Zeiten war es viel wichtiger. Uns heute ist es ein Stück weit verloren gegangen. Gelübde spielt keine große Rolle mehr bei uns.
Und da wollte ich nachfragen, warum ist es eigentlich so? Warum hört man heute so wenig über Gelübde, wenn das doch in der Bibel was ist, was wir im Alten und im Neuen Testament auch finden? Vielleicht ist uns da was verloren gegangen ein bisschen.
Mhm. Denke ich auch, ja. Wir
können es vielleicht auch mit anderen Worten umschreiben. Schwur und Eid, das gibt es dann schon auch in besonderen Situationen. Ich denke jetzt an das Ehegelübnis, das Ehegelübde, das wir dann immer noch ablegen. wenn zwei Menschen heiraten. Es hat etwas Existenzielles, ich glaube, das stimmt. Oft ist es aus einer Notsituation herausgeboren, wo man keinen anderen Ausweg mehr sieht und sagt, Gott, wenn du jetzt rettest, dann gebe ich XYZ oder eine Errettung erfahren. Die Schiffsleute beim Jona, die opfern nachher Gelübde, die sagen, von nun an, so stelle ich mir jetzt vor, höre ich das, werden wir diesem Herrn dienen. Also das sind so spezielle Momente und vielleicht haben wir die so wenig heutzutage. Es läuft alles so gut. Ne? Wann gibt es die speziellen Momente? Ja, wenn man einen Studienabschluss macht, wenn man heiratet, wenn man einen Vertrag unterzeichnet, vielleicht machen wir mehr Unterschriften. Und die Leute damals haben mehr Gelübde abgelegt.
Also mich fasziniert dieser Gedanke einfach. Da ist etwas zwischen mir und Gott und ich gelobe etwas. Und du hast zwar recht, warum sollte man das eigentlich tun? Es ist doch schlauer, es lieber nicht zu tun, sonst kann man es nachher nicht halten.
Aber biblischer Rat, biblischer Rat. Nicht meine Idee, biblischer Rat.
Also würdest du sagen, lieber sowas gar nicht machen?
Nein, sage ich nicht. Aber genau. Die Bibel sagt, bevor du ein Gelübde nicht hältst, wäre es besser, du hättest es nicht gegeben. Ja. Weiß ich jetzt nicht, wo es genau steht, aber
das... Ja, zur Not kann man ja ein Gelübde auch auslösen. Also in 3. Mose 26 gibt es so Regeln. Also Hannah hätte zum Beispiel, wenn sie wollte, auch etwas anderes dem Heiligtum geben können für ihren Jungen, aber sie hat sich entschieden, den Jungen zu geben. Und ich denke, auch heutzutage, wenn man Gelübde Gott gegenüber leistet, ist ein Nicht-Einlösen eigentlich ein No-Go. Aber man könnte sich überlegen, okay, wenn ich es nicht halten kann, kann ich dann Gott entsprechend etwas anderes in irgendeiner Form geben.
Interessante Gedanken. Vielleicht regt uns das an, mal wieder über Gelübde nachzudenken. Wir wollen jetzt noch in 3 biblische Geschichten kurz hineingehen. Das sind sehr bekannte Geschichten, wir müssen sie auch nicht in voller Länge lesen. Die erste ist schon, hat Carsten schon erwähnt, die ist in Markus Kapitel 12. Markus 12, Verse 41 bis 44. Und ich fasse das mal so ein bisschen zusammen. Jesus setzt sich dem Gotteskasten gegenüber hin. Sieht, wie da Leute Geld einlegen und viele Reiche legen etwas ein und dann kommt die arme Witwe, die 2 Schärflein einlegt. Das ist ein Heller, also eine sehr kleine Summe. Und dann rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Ja, was findet ihr an dieser Geschichte bemerkenswert oder welche Lektionen leiten sich für euch daraus ab?
Also ich stolpere zuerst mal darüber, dass Jesus sich da hinsetzt und zuschaut, wie Leute Geld geben. Das macht man nicht. Ja, Geld ist was Diskretes. Ich schaue da nicht jetzt, wie viel Gaben jemand gibt in der Gemeinde. Ja. Aber Jesus macht es ja offensichtlich. Er beobachtet die Leute, wie sie Geld geben. Also das find ich höchst suspekt eigentlich, was Jesus hier macht.
Ja, und die Situation der Witwe ist ja eine Ausnahmesituation, die mir noch schräger vorkommt als der reiche Jüngling. Nicht, wenn er zu ihm sagt, verkaufe alles, was du hast und gibst den Armen. Und wir uns dann überlegen, was das jetzt für uns persönlich heute bedeutet. Und die Witwe sehe ich hier noch krasser. Nicht, das ist ja eigentlich ein unnachahmbares Beispiel.
Und wird auch ein bisschen dem widersprechen, Annalena, was du gesagt hast vorhin. Ja, also mit Verstand geben, nicht so geben, dass ich nachher Sozialfall werde. Jesus lobt sie hier dafür, dass sie ihre ganze Habe reingelegt hat. Ja, von was hat die nachher gelebt? Ich frage mich, wie die Geschichte weitergeht.
Das ist schon ein bisschen verstörend, manches in dieser Geschichte. Ja?
Mhm. Aber ich glaube, was man auf jeden Fall von ihr lernen kann, ist, dass Gaben geben auch mal über den persönlichen Komfort hinweggehen kann. Also, dass man auch mal bereit ist, auf Dinge zu verzichten. Und wenn ich sehe, wie meine Großeltern und ihre Generation gegeben haben, was haben die für Gemeinden aufgebaut? Und ich glaube, das ist etwas, was meiner Generation und darunter verloren gegangen ist. Dass Gaben geben auch ein Opfer bedeutet. Und wenn die alte Generation wegstirbt,
also nicht nur aus dem Überfluss zu geben,
ja,
sondern
von 5 Euro baut sich halt nichts oder so, was man dann am Sabbat gerne mal gibt.
Es ist schon ein bisschen schwierig. Ja. Also man könnte jetzt sagen, Jesus möchte den Reichen sagen, Leute, gebt doch ein bisschen mehr. Man könnte aber auch sagen, Jesus möchte denen sagen, die glauben, dass sie arm sind und sagen, eigentlich müsste ich empfangen. Dass er denen sagt, wisst ihr was, auch ihr könnt geben. Also denk doch auch mal darüber nach, dass du auch was gibst. Und das spricht in unsere heutige Zeit hinein. Es gibt Empfänger und es gibt Geber natürlich. Manche wollen vielleicht immer nur empfangen. Und da kommt Jesu Wort und sagt, egal wie es dir steht, du kannst geben. Also geben ist ein Prinzip, das hört nicht plötzlich irgendwann auf, nur weil du zum Beispiel arm wärst.
Man sieht auch, es kommt nicht auf die absolute Menge an, die jemand gibt, sondern auch, wie das in Relation zu dem ist, was die Person hat und natürlich auch die Einstellung, die damit verbunden ist. Ne? Was ich auch interessant finde, ist, dass diese Witwe jetzt gar nicht hinterfragt, ob ihre Gabe richtig verwendet wird oder so. Sie gibt einfach im Vertrauen dort, wo Gott es vorgesehen hat, dass man gibt, auch wenn vielleicht das System dahinter korrupt war und nicht jeder da recht damit gehandelt hat. Darum geht es Jesus hier nicht, sondern er sieht einfach ihre Treue im Geben.
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Jesus hat kurz zuvor den Tempel leergeräumt. Ja, und wenn ich in meiner Bibel weiterlese, die nächste Überschrift, Markus 13, da steht bei mir das Ende des Tempels. Völlig sinnlos, da zu investieren in dieses Projekt Tempel. Das ist eigentlich dem Untergang geweiht. Und trotzdem sieht Jesus hier die Intention. Und das, glaube ich, ist für uns auch ganz arg wichtig. Ja, wir fragen uns immer sehr genau, ja, was wird damit gemacht so halt? Ja, kann ich da wirklich was geben halt? Ja, sind die treu? Gehen die gut damit um? Ja, spannend einfach hier. Diese Frau sagt letztendlich, gibt es Gott? Ja, und ihm gegenüber bin ich verantwortlich. Und was dann damit gemacht wird, das ist die Verantwortung auch der anderen Personen, die da für den Tempel zuständig sind. Und Jesus sieht es, er schätzt es, obwohl das Projekt Tempel dem Untergang geweiht ist.
Ja, wir können noch eine andere Geschichte anschauen, wo auch zu diesem Thema etwas enthalten ist. Es ist Apostelgeschichte Kapitel 10. Dort lesen wir die Verse 1 bis 4. Apostelgeschichte 10, Verse 1 bis 4. Wer es hat, kann mal lesen. Apostelgeschichte 10, Verse 1 bis 4.
Ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italienischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah in einer Erscheinung ungefähr um die 9. Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte, Cornelius! Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, Was ist, Herr? Er sprach aber zu ihm, Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott.
Welches Licht wirft dieser Text auf das Almosen oder Gabengeben?
Gott muss nicht dem Gotteskasten gegenüber sitzen, damit er sieht. Er sieht es auch so. Also vielleicht hat Jesus das demonstrativ gemacht damals, um was auszudrücken. Ja, und natürlich, Almosen geben kommt jetzt auch vor Gott. Also Gott gefällt es, dass jemand Almosen gibt. Ich denke auch an Daniel, der dem Nebukadnezar sagt, du deine Missetat durch Wohltaten an die Armen wieder ausgleichen, irgendwie, damit du lange lebst. Also irgendwie Almosen geben und Gott gibt dir Gutes, wird hier irgendwie schon wieder verbunden.
Das ist uns fast ein bisschen zu werksgerecht.
Ein bisschen.
Aber ist nicht interessant, wie Gebete und Almosen aufsteigen zu Gott? Das ist eigentlich, als wenn Almosen auch eine Form des Gebets sind.
Ne? Geht es nicht um Liebe an der Stelle? Diese Gaben sind ja Gaben des Mitleids, der Liebe zu den Menschen, die es brauchen, die bedürftig sind. Und deshalb achtet Gott diese Dinge, weil sie Zeichen einer Liebe sind, die auch er ausdrücken würde, wäre er mitten unter uns. Jetzt in Persona. Jesus hat das ja auch so gemacht.
Und Gott reagiert und schenkt ihm dann durch den Besuch des Petrus auch die Möglichkeit, Christ zu werden, Erkenntnis zu gewinnen und zu seinem Volk zu gehören. Und es hat angefangen mit Almosen, ja, wo ein Mensch dadurch seine Offenheit auch vielleicht gezeigt hat, die Erfahrungen mit Gott zu machen letztlich auch. Wir öffnen uns durch unsere Gaben für besondere Erfahrungen mit Gott. Mhm. Wir waren eben beim Thema Liebe als Motivation. Das passt auch gut zum letzten Text, den ich mit euch lesen möchte, in Johannes Kapitel 12. Johannes Kapitel 12 ist ja auch eine andere bekannte Geschichte. Jesus ist in Bethanien bei einem Festmahl. Martha dient, Lazarus ist mit dabei. Und dann passiert Folgendes. Johannes Kapitel 12, wer kann mal dort Vers 3 lesen?
Dann nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls.
Das wird jetzt kontrastiert mit einer anderen Person. Kannst du noch ein bisschen weiterlesen?
Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet. Warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war.
300 Denare, das wird immer ungefähr mit einem Jahreslohn verglichen. Jetzt können wir mal alle rechnen, was bei uns ein Jahreslohn wäre. Ist mal interessant, sich das zu überlegen. Ja. Man kann jetzt ja nicht alle Tage so eine Gabe geben. Was könnte ein Anlass sein oder was würde euch dazu motivieren, eine Gabe in so einer Höhe zu geben? Was könnte das für eine Situation sein?
Ja, in diesem Fall ist es ja ganz klar eine Tat der Beziehung zwischen Maria und Jesus. Sie muss ihm so dankbar gewesen sein, dass sie sozusagen ein Geschenk damals, wir können uns das heute nicht vorstellen, weil ich nicht weiß, ob es so teure Parfums überhaupt gibt, aber im damaligen Setting war das ein Jahresgehalt. Und dass sie das jetzt einfach hingibt und sozusagen an Jesus verschwendet, zeigt eine ganz starke Beziehung der Liebe zu ihm, die er erwidert. Er sagt, lass sie in Frieden. Und er sagt das nicht in der Mehrzahl wie an manchen Stellen. Hier sagt er es in der Einzahl. Er sagt zu Judas direkt ins Gesicht, lass sie in Ruhe. Und Judas, dem geht es überhaupt nicht um Jesus. Das heißt, das ist genau die andere Situation. Da wird eine Liebestat an Jesus gebracht, die Jesus auch annimmt. Er versteht, was sie meint, denn sie begreift schon, dass jetzt schlimme Tage kommen werden. Also irgendwie kommt das da für mich so raus. Ihr ist das nicht verborgen. Sie ahnt in ihrem Herzen, dass da schreckliche Dinge geschehen werden. Sie ist auch ständig um Jesus. Sie verlässt ihn am Kreuz nicht. Sie ist da am Auferstehungsmorgen nicht. Sie ist ständig da. Und Jesus nimmt das zur Kenntnis, erwidert das auch, nicht? Dadurch, dass er ihr geholfen hat, das heißt an einigen Stellen im Evangelium, wie er ihr geholfen hat, nicht? Treibt 7 Teufel von ihr aus und solche Sachen. Und der Judas, der liebt Jesus nicht, nicht in dieser Form.
Kann das manchmal sein, dass eine große Gabe, die jemand gibt, auch Anstoß von anderen erregt? Und warum ist das so?
Ich war noch bei der Frage vorher, darf ich da noch? Ja. Du hast ja gefragt, was würde mich dazu bewegen, vielleicht mein Jahreseinkommen mal zu geben? Ich glaube, das hat schon damit zu tun, wem gibt man? Also wenn deine Beziehung zu einer Person ist, die man was geben kann, einer meiner Söhne hat sicher mehr als ein Jahreseinkommen bekommen, damit er eine Ausbildung bekommt, weil man das will. Ist das eine Gabe? Vielleicht wird es nicht als Gabe bezeichnet, aber wenn man jemand liebt, dann würde man mehr bereit sein zu geben. Und dann kommt auch der Punkt, wenn die Sache, für die man gibt, es wert ist, da rechne ich auch irgendwie damit, dann würde ich auch mehr bereit sein zu geben. Wir sagen zwar, wir geben der Gemeinde, Gottes Gemeinde, unseren Zehnten und Gaben und machen das, egal was sie damit tun. Aber wenn sie damit etwas tun, was meinem Herzen nahe liegt, wo ich sage, das ist wichtig, dann bin ich bereit, mehr zu geben.
Vielleicht auch manchmal wichtig, dann genauer darüber zu sprechen, was mit bestimmten Gaben geschieht und es auch greifbarer für die Leute zu machen. Ja? Dass das Herz auch dabei ist und dass es nicht nur was Abstraktes ist dann. Mhm. Ja, gibt es noch etwas aus dieser Geschichte, was ihr mitnehmt über das Geben und was euch inspiriert?
Ich denke, man sollte es Kindern schon beibringen. Nicht? Es ist so, dass wir ja mit den Kindern auch überlegen, wo können sie was geben und so weiter. Und da gibt es tolle Sachen, die zum Beispiel von ADRA in Österreich ja vorgegeben werden. Nicht? Also die haben einen eigenen Katalog, Geschenkkatalog, sogar für Kinder, dass sich die überlegen können, was können wir da jetzt zu Weihnachten irgendwelchen Leuten irgendwo, die halt arm dran sind, schenken. Und da kann man das Herz der Kinder schon gewinnen. Und wenn sie das dann tun in Begeisterung, dann fühlen sie eben auch dieses, ich möchte jemandem helfen. Und auch wenn sie diese Leute nicht sehen, ist es eine Liebestat. Und in dem Zusammenhang mit Maria hier, gibt es ja die Schilderung noch bei Lukas, in Lukas Kapitel 7, wo er dieselbe Szene geschildert wird. Und da sagt Jesus als Erklärung, dass wem viel vergeben wird, der liebt auch viel. Also er verbindet das direkt mit dem Ausdruck der Liebe und sagt, wundere dich nicht, Simon, weil dort dieser Simon, der diese Frage stellt, auch im Zusammenhang mit dem Ruf von Maria und so weiter, sagt er, wer wird mehr lieben, der dem viel oder dem wenig vergeben worden ist? Und Simon sagt natürlich folgerichtig, der dem viel vergeben worden ist, der wird mehr lieben. Und sagt er, schau, ihr ist viel vergeben worden, darum liebt sie viel. Der Rückschluss für Simon müsste dann sein, warum liebt er nicht so viel? Ist ihm nicht so viel vergeben worden? Also die Frage, dass wir auch sagen könnten, Gott hat mir so viel Gutes getan in meinem Leben. Gott hat mich angenommen. Gott hat mich womöglich in manchem Blödsinn, den ich gemacht habe, bewahrt, hat mir vergeben. Und dass das eine Art Dankbarkeit und Liebe hervorruft als Antwort, dass ich dann eben auch sage, ich möchte einfach so wie Gott, mit Gottes Augen die Menschen sehen und ihnen so wie er begegnen, eben auch in dieser Hingabe und Liebe. Da gibt es einen Zusammenhang, denke ich.
Und ganz bemerkenswert ist ja dann auch die Aussage, die zum Beispiel in Markus steht, wo dieses Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Dass diese Tat so verewigt wird, dass wir heute noch darüber reden und dass in der ganzen Welt man über diese einfache Frau von damals immer noch spricht. So eine Bedeutung hat das in den Augen Gottes gehabt, was da damals passiert ist.
Das ist eine der wenigen Geschichten, die in allen Evangelien vorkommen.
Ja, liebe Zuseher, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Vielleicht mögt ihr uns etwas in die Kommentare schreiben, was euch bei Gaben wichtig ist, was euch motiviert, Gaben zu geben und vielleicht auch, welche Erfahrungen des Segens ihr dann gemacht habt, wenn ihr Gott eine Gabe gegeben habt. Und wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen dazu. Ich danke euch für das Gespräch, für den Austausch. Es ist ein wunderbares Thema und ja, wir wollen noch mit einem Gebet es abschließen. Lena, würdest du mit uns?
Himmlischer Vater, großer Gott, Herr, du hast uns so reichlich gesegnet. Und dafür danken wir dir. Wir möchten fröhliche Geber sein, die dir gerne und reichlich geben. Lass uns Erfahrungen machen, welche Freude es macht, dir zu geben. Und lass uns immer sehen, wo wir unser Geld und wie wir es richtig einsetzen können. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen.
Amen.
Vielen Dank, dass Sie beim heutigen Bibelgespräch zugehört haben. Wir hoffen, dass Sie dadurch Inspiration gefunden haben und praktische Anwendungen für Ihr Leben finden können. Wir hoffen, Sie beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Gottes Segen.